Guten Tag alle zusammen. Wir stehen kurz davor, den letzten Frühlingsfeiertag, nämlich das Pfingstfest, zu begehen. Nachdem wir die Tage der ungesäuerten Brote gefeiert haben, die zufälligerweise wieder mit dem heidnischen Osterfest zusammenfielen, ein Kontrast von dem, was wir normalerweise jedes Jahr erleben. Wie Satan und die Menschheit die Gebote Gottes untergraben haben, indem sie sie durch das Heidentum ersetzt haben, ist erstaunlich. Doch nur die Erstlingsfrüchte können die Lebenskraft des Pfingstfestes verstehen. Und dafür haben wir Gott zu danken. Etwas, das wir nicht als selbstverständlich ansehen sollten. Dann bereiten wir uns auf Gottes Herbstfeiertage vor, die in 4 Monaten wieder, ja, das hast du richtig gehört, 4 Monaten wieder vor der Tür stehen. Die Zeit geht schnell vorbei. Alle Jahresfeste zusammen symbolisieren eine zukünftige Zeit der Vollkommenheit. Alles Teil von Gottes Meisterplan, in der es keinen Kummer und Schmerz mehr geben wird, sondern pure, unvorstellbare Freude. Und das ist etwas, was diese Welt noch nie zuvor erlebt hat und auch jetzt noch nicht erlebt. Wir bekommen jedoch eine Vorstellung davon, wie es sein wird, wenn wir diese Tage begehen. Zeit mit Gleichgesinnten verbringen und das Verständnis von Gott bekommen, um zu wissen, worum es wirklich geht. Und das ist das Potenzial des Menschen, wiedergeborene, unsterbliche und göttliche Mitglieder der Gottfamilie zu werden. Dass Gott dabei ist, sich durch den Menschen zu vermehren und dass diejenigen, die Gottes Heiligen Geist empfangen haben, bereits Kinder Gottes sind, aber noch nicht verherrlicht worden sind. Lesen wir Römer Kapitel 8, Verse 12 bis 17. Römer Kapitel 8, angefangen Vers 12. Hier lesen wir: So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt oder besser leitet oder die sich vom Geist Gottes leiten lassen, so die Lutherbibel 2009, die sind Gottes Kinder. Vers 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, oder besser, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, so die Elberfelder Bibel, dass wir Gottes Kinder sind. Vers 17. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Und dann auch in 1. Johannes Kapitel 3, Verse 1 bis 3. 1. Johannes 3, angefangen Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Vers 3. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jene rein ist. Und das ist der entscheidende Schritt für uns. Menschen oder Menschsein ist nicht leicht. Wir fallen oft, aber bleiben wir liegen? Sind wir jemals hingefallen, als wir Fahrrad fahren lernten? Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Mal, als ich Fahrrad fuhr und nicht wusste, wie man die Bremsen benutzt. Und Mensch, hat das wehgetan. Aber ich bin im Laufe meines Lebens immer wieder gestürzt. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, wieder Fahrrad zu fahren. Geben wir auf oder stehen wir wieder auf, indem wir Gott im Gebet um Hilfe bitten, was wir immer brauchen. Uns anderen zuzuwenden, insbesondere anderen Mitgliedern unserer Kirche, ist ebenfalls wichtig. Denn wir sind alle eine Familie, das haben Sie oft mal von mir gehört, und niemand ist allein. Wir alle haben Probleme. Wir sind nicht perfekt. Und lassen wir es nicht zu, dass unser Mangel an Perfektion uns so sehr entmutigt, dass wir aufgeben. Und was noch wichtiger ist, uns davon abhält, Gottes heilige Tage und seine Sabbate zu halten und auch das Passa zu uns zu nehmen, was für alle getauften Mitglieder vorgeschrieben ist. Ich gehe jetzt auf das Passa und die Vorbereitungen hierzu ein, aber all das soll in dieser Predigt besonders als Anschauung dafür dienen, um zu zeigen, was in unserem Leben ständig der Fall sein muss. Es geht hier nicht um die Vorbereitung auf den Passaabend. Und einigen fällt es schwer, das Passa zu nehmen, weil sie denken, sie müssen perfekt sein, da sie gleichzeitig mit der Sünde kämpfen und sich selbst als unwürdig betrachten. Und das entmutigt sie so sehr, dass sie das Passa nicht zu sich nehmen. Aber das ist jedoch ein weiterer Grund, warum man das Passa feiern sollte. Denn die Weigerung ist ein schwerer Fehler und führt dazu, dass man keinen Anteil am Leib Christi hat. Verstehen wir wirklich, was es bedeutet, uns selbst zu prüfen? In unseren englischen Fragen und Antworten, was muss ein Christ tun, um sich auf das Passa vorzubereiten? Da sagen wir, Selbstprüfung ist ein Prozess, in dem wir unser Verhalten betrachten sollen, um herauszufinden, ob wir Sünden begangen haben, die wir nicht bereut haben. Es besteht kein Zweifel, dass wir in unserem Leben Sünde finden werden, da alle Menschen gesündigt haben. Das können Sie mit 1. Johannes Verse 1 oder Kapitel 1, Vers 8 vergleichen. Wenn wir jedoch Sünde in unserem Leben entdecken, müssen wir bereit sein, sie aus unserem Verhalten zu tilgen und zu bereuen. Nur wenn wir unsere Sünden bekennen und bereit sind, unser Verhalten dem göttlichen Gehorsam anzupassen, werden wir durch das Opfer Christi zur Vergebung erlangen. Der Zweck der Selbstprüfung in Vorbereitung auf das Passa besteht nicht darin, uns selbst als unwürdig zu betrachten und uns selbst zu disqualifizieren, wenn wir Sünde finden, sondern viel mehr darin, Wege zu finden, um eifriger in unsere Bekehrung zu werden. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für die Vorbereitung für den Passaabend. Das muss ständig bei uns vorliegen, als Vorbereitung für das ewige Leben, wenn Sie so wollen. Ein Zitat aus unserer Broschüre »Die Bedeutung von Gottes heiligen Frühjahrsfesten«. Hier sagen wir, ein Christ muss sich selbst prüfen, bevor er das Passa nimmt. Aber ihm wird gesagt, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. 1. Korinther 11, 28. Die Selbstprüfung soll also zu dem Ergebnis kommen, dass er auf dem richtigen Weg ist, dass Christus in ihm lebt. Und wenn ein Christ bei der Prüfung feststellt, dass es ihm in manchen Aspekten an etwas mangelt, so muss er das bereuen. Er muss Gott um Vergebung bitten. Er muss sich entscheiden und sich bemühen, es besser zu machen. Und gleichzeitig muss er verstehen, dass er es mit Gottes Hilfe besser machen kann, muss und wird. Andererseits darf ein Christ das Passah nicht in einer unwürdigen Weise oder mit einer unwürdigen Haltung einnehmen. Er muss sich selbst vor dem Passah prüfen, um sicherzustellen, dass er nicht unwürdig oder in unwürdiger Weise darin teilnimmt, sondern in einer würdigen Weise. Doch diese Haltung sollte ständig bei uns vorliegen, nicht nur am Passahabend. Wir müssen ständig darum bemüht sein, unser Leben in einer würdigen und Gott wohlgefälligen Weise zu führen. Ich zitiere weiter aus unseren Fragen und Antworten. Das Ergebnis der Selbstprüfung muss daher unsere Bekehrung vertiefen und unsere Liebe zu Gott stärken, die sich in unserem Wunsch ausdrückt, seinen Geboten zu gehorchen. Vergleiche 1. Johannes 5, Vers 3. Ebenso müssen wir in Vorbereitung auf das Passah, wenn wir durch das Opfer Jesu Christi der Vergebung würdig sein wollen, auch anderen vergeben. Zum Beispiel Matthäus 6, Verse 14 und 15. Matthäus Kapitel 6, Vers 14 sagt deutlich: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Vers 15. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Im Prozess der Versöhnung bedeutet die Bitte um Vergebung, sie auch denen anzubieten, die sie von uns erstreben. Dieses Angebot der Vergebung ist ein wichtiger Bestandteil des Versöhnungsprozesses, oder Prozesses, da es auch Ausdruck der Liebe zueinander und damit unsere Liebe zu Gott ist. Weiter, unsere Liebe zu Gott zeigt sich in unserer Bereitschaft, uns von der Sünde abzuwenden und gehorsam zu leben. Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen zeigt sich in unseren Taten. Wir erkennen auch an, dass wir, so sehr wir es auch versuchen, Gott und die Menschen in unserem Leben zu lieben, weiterhin sündigen. Daher müssen wir uns ausschließlich auf das Opfer Jesu Christi verlassen, um die körperliche Heilung und die geistige Erlösung zu erlangen, die wir brauchen. Endzitat. Wir erleben Momente des Scheiterns, wie ich bereits in einer früheren Predigt anhand all der Beispiele von Menschen erläutert habe, die immer wieder gescheitert sind, bis sie schließlich Erfolg hatten. Und es gibt viele Beispiele in der Bibel, von denen wir lernen können, mit denen wir mitfühlen können und die uns zeigen, dass wir tatsächlich nicht alleine sind, dass die Betroffenen damals genauso kämpfen mussten wie wir heute. Erinnern Sie sich noch an Hiob, David, Samson, Elia und Elisa, Mose, Abraham, die Jünger Christi und viele mehr. Waren sie alle vollkommen? Das Leben stellt uns vor Herausforderungen. Das Motto: Erst fallen, dann wieder aufstehen, erinnert uns daran, hebt aber auch die Bedeutung von Durchhaltevermögen, Gottvertrauen und der Fähigkeit, aus schwierigen Situationen wieder aufzustehen, hervor. Der Titel: Wir fallen, bevor wir aufstehen. Die Bibel nimmt häufig Bezug auf dieses Thema und betont nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch Widerstandsfähigkeit und die Bedeutung des Wiederaufstehens nach Rückschlägen. Zum Beispiel Sprüche Kapitel 24, Vers 16. Sprüche 24, Vers 16. Denn ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Frevler versinken im Unglück. Was bedeutet das? Dieser Vers befasst sich direkt mit dem Thema Fallen und Aufstehen. Es deutet darauf hin, dass die Gerechten oder diejenigen, die auf Gott vertrauen, Rückschläge erleiden, aber die Kraft haben, wieder aufzustehen und durchzuhalten. Die Bösen jedoch haben nicht Gott, der mit ihnen arbeitet und ihnen hilft und sie unterstützt. Denn sie wenden sich nicht an ihn, und so wird Gott ihnen auch nicht helfen. Noch ein Beispiel, Sprüche 25, Vers 26. Sprüche 25, Vers 26. Ein Gerechter, der angesichts eines Frevlers wankt, ist wie ein getrübter Brunnen und eine verderbte Quelle. Was bedeutet das? Dieser Spruch verwendet das Bild einer verunreinigten Quelle, um zu veranschaulichen, wie unangemessen es ist, dass ein Gerechter dem Einfluss der Bösen nachgibt. Es deutet an, dass die Gerechten auch in schwierigen Zeiten ihre Integrität bewahren und negativen Einflüssen nicht nachgeben sollten. Noch ein Beispiel. Jesaja 43, Vers 18 und 19. Jesaja 43, angefangen Vers 18. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn sehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Also dies zeigt Gottes Fähigkeit, selbst inmitten von Prüfungen etwas Neues zu schaffen. Es spricht davon, dass Gott einen Weg in der Wildnis bahnt und deutet an, dass Gott selbst dann, wenn Dinge unmöglich erscheinen, einen erfolgreichen Weg in die Zukunft weisen kann. Gott ist grenzenlos in dem, was er tun kann. Jesaja 45, Vers 8 bis 10. Jesaja 45, angefangen Vers 8. Träufelt ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet Gerechtigkeit. Die Erde tue sich auf und bring Heil. Und Gerechtigkeit wachse mit auf. Ich, der Herr, erschaffe es. Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, also streite nicht mit Gott, eine Scherbe unter in denen Scherben. Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Dein Tun ist ungeschickt. Vers 10. Wehe dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum gebierst du? Vers 12. Ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet haben und der seinem ganzen Heer geboten hat. Vers 13. Ich habe ihn erweckt in Gerechtigkeit und alle seine Wege will ich eben machen. Er soll meine Stadt wieder aufbauen und meine Gefangenen loslassen. Nicht um Geld und nicht um Geschenke, spricht der Herr Zebaut. Da Gott alles erschaffen hat und alle unsere Wege lenkt, kann er uns dann nicht auf jede erdenkliche Weise helfen? Wenn wir Hilfe benötigen, wenn wir kämpfen, wenn wir entmutigt sind, wenn wir uns einsam fühlen oder wenn wir sündigen? Hebräer 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1 lesen wir: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Diese Passage betont, wie wichtig es ist, Hindernisse zu überwinden und im Glauben voranzuschreiten. Wir rennen weiter. Wir gehen vorwärts und wir bleiben nicht stehen. Wir fallen, wir springen wieder in der Höhe. Zurück nach Jesaja 40. Jesaja 40, Verse 30 und 31. Jesaja 40, Vers 30 lesen wir: Jünglinge werden müde und matt, und Männer strauchen und fallen. Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dies hier ist ein Versprechen, dass diejenigen, die auf Gott harren, ihre Kraft erneuern werden und symbolisiert die Wiederherstellung und Widerstandsfähigkeit, die aus dem Vertrauen und Gott entstehen. Selbst wenn wir erschöpft, deprimiert oder entmutigt sind, wird Gott uns die Kraft zum Durchhalten geben. Und wie ich bereits erwähnt habe, erlebten mehrere Personen in der Bibel einen Sturz, bevor sie schließlich wieder aufstanden. Dies veranschaulicht Themen wie Reue, Erlösung und Gottes Gnade. Beispiele sind Hiob, ein rechtschaffener Mann, der großes Leid erlitt und seine Familie, sein Reichtum und seine Gesundheit verlor. Doch er verfluchte Gott nicht, sondern lobte ihn weiterhin, besonders nachdem er sein Problem erkannt hatte, als Gott Hiob seine Allmacht offenbarte und ihm klar wurde, dass für ihn nichts unmöglich war. Für Hiob war das eine demütigende Erfahrung und er bedauerte sein mangelndes Verständnis. Doch selbst im Angesicht von Widrigkeiten kann man treu bleiben und sich schließlich aus der Tiefen des Leidens erheben. Saulus, der anfangs Gott feindlich gesinnt war und Christen verfolgt hatte, erlebte auf dem Weg nach Damaskus eine dramatische Bekehrung. Er wurde gedemütigt und wurde zu Paulus, einem führenden Apostel, der eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Evangeliums spielte. Dies unterstreicht die Macht der Gnade Gottes, selbst die verhärtesten Herzen zu verwandeln. David, der oft sündigte, erkannte seine Schwächen und bat Gott wiederholt um Vergebung und Kraft. Er verstand auch, dass für Gott nichts unmöglich war. Und das gab David großen Mut, nicht aufzugeben. Zum Beispiel Psalm 145, Verse 14 bis 21. Psalm 145, angefangen Vers 14. David sagt hier: Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sedigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Vers 20. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und wird vertilgen alle Gottlosen. Vers 21. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Und es sind Beispiele wie diese, die uns in momentan der Schwäche ermutigen sollten. Wir sind nicht alleine. Wir haben einander. Wir haben immer Hilfe. Sind wir selbstbewusst? Hebräer Kapitel 10, Verse 35 bis 39. Hebräer Kapitel 10, angefangen Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Vers 36. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Vers 37. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Vers 39. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erretten. Hier wird die Bedeutung von Ausdauer und unerschütterlichem Glauben angesichts von Widrigkeiten betont. Wir dürfen nicht von unserem Weg der Gerechtigkeit abweichen. Denn diejenigen von uns, die Gottes Erstlinge sind, werden Prüfungen durchmachen, die wir bestehen müssen, um Gottes Verheißungen zu erlangen. Wir werden entmutigt, unser Vertrauen in Gottes Treue zu bewahren und darauf zu bauen, dass er uns erlösen wird. Und wir sind in Gottes Händen, vergessen wir das nicht.